Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Neue Testament verwendet ja unterschiedliche Bilder, um uns Gläubigen zu zeigen, was die Kirche ist, beziehungsweise worin ihr Wesen und ihre Berufung besteht. Eines dieser Bilder ist die Familie. Die Kirche als Ganzes und speziell die Gemeinde vor Ort, also auch Paul Gerhard, stellt eine Familie dar. Und das zeigt sich bereits rein sprachlich. So hat Jesus uns gelehrt, Gott als unseren Vater anzusprechen, so wie er das ja selber auch getan hat. An anderer Stelle wird Jesus als unser Bruder bezeichnet. Und diese Anrede ist absolut logisch, absolut stimmig, weil wir alle ja denselben Vater haben, Jesus und wir alle. Und aus der gleichen Logik heraus reden auch wir Christen uns mit Bruder und Schwester an. Mit anderen Worten, we are family. Nach dem Willen Gottes und gemäß dem Zeugnis der Schrift. Was macht aber nun eine Familie aus? Hier könnte man natürlich jetzt vieles aufzählen, aber eines möchte ich besonders hervorheben, ganz im Sinne unserer aktuellen Predigtreihe. Familie zu sein heißt, füreinander da zu sein, sich gegenseitig zu helfen, geistlich, moralisch, psychologisch und auch praktisch, will sagen, beim seelsorgerlichen Gespräch, aber vielleicht auch beim Umzug von Leim nach Pasing. Alles ist damit gemeint. Klingt gut, oder? Und es ist auch gut. Und es tut auch gut. Tut mir gut, wenn mir geholfen wird. Aber Vorsicht, auch dieses Wort sei hier erwähnt. Jeder diene einander mit der Gabe, die er persönlich empfangen hat. Vielleicht bist du ein guter Seelsorger, vielleicht bist du aber auch ein guter Möbelpacker. Und beides ist wichtig und beides braucht die Familie Gottes. Jeder soll seinen Teil dazu beitragen, dass diese Familie, diese Paul-Gerhard-Familie auch funktioniert. Soweit so gut. Ich denke mal, bis hierher kann jeder von euch mir geistig und geistlich folgen. Tja, aber nun kommt das Problem. Merke, Deutsche finden immer ein Problem. Das gehört zu unserer Kultur. Es kann nicht problemlos sein. Wir finden immer das Haar in der Suppe. So auch hier. Zumindest die meisten von uns hier haben neben ihrer geistlichen Familie auch noch eine rein menschlich-biologische. Und da stellt sich halt doch die Frage, welche der beiden wichtiger ist. Wer auf der Prioritätenliste ganz oben steht? Die geistliche Familie oder die menschliche Familie? Um es gleich vorweg zu sagen, auch für die menschlich-biologische Familie gibt es von Gott her klare Vorgaben beziehungsweise Gebote. Wer wollte schon leugnen, dass mein Ehepartner die wichtigste Person in meinem Leben ist. Keine Frage. Ich soll ja mit ihm ein Fleisch werden. Meine Frau ist die Nummer eins in meinem Leben, unter allen Menschen. So ist es. Basta. Und wer unter uns kennt nicht auch das vierte Gebot, wonach wir unsere Eltern ehren sollen, besonders dann, wenn sie alt werden und klapprig und auf uns angewiesen. Dass wiederum Eltern zuallererst für ihre Kinder verantwortlich sind, also jetzt die Monika für die Jael, steht ebenfalls außer Zweifel. Und auch das möchte ich sagen. Ich denke, es steht einem Christenmenschen gut an, wenn er auch für seine weiteren Verwandten da ist. Ja? Wenn er Freundschaften schließt und pflegt, innerhalb, aber auch außerhalb der Gemeinde. Ja? Wenn er seinen Freunden die Treue hält. Noch einmal die Frage, die Problemstelle. Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Beziehungsweise, wo setze ich meine Prioritäten? Wo setzt Gott die Prioritäten? Liebe Geschwister, es versteht sich von selbst, dass vor allem die Hauptamtlichen sich immer wieder neu dieser Frage stellen müssen. Die Pfarrer und Pastoren und Diakoninnen und so weiter und so fort. Immer wieder neu stehen sie vor der Entscheidung, wem sie in einer bestimmten, konkreten Situation den Vorzug geben sollen, ihrer Familie oder ihrer Gemeinde, die ja, wie gesagt, auch Familie ist. Tja, und ungezählte Pfarrerskinder haben leidvoll erfahren, dass ihr Vater oder auch ihre Mutter mehr an die Gemeinde gedacht haben als an ihr eigenes Haus. Ich habe in meinem Leben aber tausende von Mails bekommen. Dem Herrn sei es geklagt. Klammer zu. Ich sage immer, vor allem den Jüngeren, ich bin Gott dankbar für jede Mail, die ich nicht bekomme. Aber wenn Sie wirklich was Wichtiges auf dem Herzen haben, schreiben Sie weiterhin. Klammer zu. Also wie gesagt, ich habe in meinem Leben aber tausende von Mails bekommen und ich liebe diese Taste löschen. Irgendwann müssen sie und dürfen sie auch gelöscht werden. Eine einzige Mail unter diesen Abertausenden aber habe ich ausgedruckt und zu meinen persönlichen Unterlagen gelegt, als Mahnung und Ermutigung zugleich. Es ist die Mail einer Pfarrerstochter und aus ihr spricht genau das, sprich genau die von mir angerissene Problematik. Und hier nun sind die Worte jener jungen Frau. Mein Vater ist ja schon ein guter oder auch sehr guter Pfarrer. Aber sein Preis ist erschreckend hoch, dass er sich selbst und seine Familie dafür in einer Weise opfert, dass es mich gruselt. Daher frage ich mich seit 20 Jahren, was man machen kann und wie man als Mensch gestrickt sein muss, um dieses Amt auf eine nicht selbstzerstörerische Weise auszuüben. Liebe Geschwister, das sind harte Worte, bittere Worte. Und zwar nicht Worte eines distanzierten Anklägers, theoretisierend, sondern aus dem Mund eines bis heute leidenden Opfers. Da hat ein lieber Kollege von mir, ich bin ihm auch persönlich begegnet, ich weiß, von wem hier die Rede ist, da hat ein lieber Kollege es offensichtlich nicht geschafft, die natürliche und die geistliche Familie in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Wie gesagt, diese Problematik betrifft in erster Linie die Vollzeitarbeiter im Weinberg des Herrn und ihr als Gemeinde, deswegen sage ich diese Dinge hier, ihr als Gemeinde sollt euch immer wieder neu bewusst werden, dass es so eine Problematik tatsächlich gibt. Das ist jetzt keine Theorie, das ist Wirklichkeit. Und auch ich werde immer mal wieder angesprochen, warum ich bei dieser oder jener Gelegenheit oder Veranstaltung nicht da war. Wir haben sie vermisst. Das ist ja schon schön formuliert, ne? Stehen den Unterton. Wir haben sie so vermisst. Es wäre doch wichtig gewesen. Und eigentlich gehöre es doch auch zu meiner pastoralen Aufgabe. Und dann erinnere ich mein Gegenüber daran, dass ich nicht nur eine Ehefrau habe, sondern auch eine Mutter, beide sind hier anwesend, Geschwister, meine Schwester ist auch da, dass ich Verwandte habe und Freunde, und denen ich mich auch verpflichtet fühle und die ich natürlich auch gerne treffe. Aber, letztlich sind nicht nur wir Pfarrer von dieser Fragestellung betroffen, sondern ihr alle. Vor allem diejenigen, deren Engagement für unsere Gemeinde besonders groß ist, die ich mehrmals die Woche hier in PG sehe. Wow. Liebe Geschwister, ich habe mich natürlich gefragt, wie die ersten Christen das hingekriegt haben. Die Urgemeinde, von der es ja heißt, sie habe sich täglich im Tempel getroffen, zum Gebet, zur Unterweisung, aber auch zu gemeinsamen Mahlzeiten hinterher, nach diesen Gottesdiensten. Und diese Schilderung, die wir da in der Apostelgeschichte finden, sie erinnert mich an gewisse, ja, so linksalternative Kommunen, wie sie in den 70er und 80er Jahren en vogue waren. Ich weiß nicht, die Älteren von uns erinnern sich noch dran, die Kommunen. Ja, die haben auch alles immer zusammen gemacht. Oder es erinnert mich auch an diese klassischen Kibbuzim in den Anfangsjahren des Staates Israel. Zugegeben. Gerade für Menschen ohne Familie, für Einsame und auch Fremde in der Stadt, Fremde im Land, besitzt so ein Modell gemeinschaftlichen Lebens natürlich einen großen Reiz. Aber ich nehme mal an, nicht für die Mehrheit von uns. Wir anderen, die Mehrheit, wir müssen immer wieder neu entscheiden, in welchem Verhältnis unsere beiden Familien zueinander stehen können und stehen sollen. Oder mal etwas flapsig gesagt, unseren persönlichen Cocktail müssen wir jeden Tag neu mixen, so dass er uns schmeckt und so dass er uns auch bekommt. Sicher ist auch, dass sich im Verlauf unseres Lebens sowohl unsere Bedürfnisse als auch unsere Verpflichtungen verändern. Ich überlege mir zum Beispiel schon heute, wie mein Leben als Ruhestandspfarrer aussehen wird. Ja, in einer Gemeindefamilie.
ist noch ganz lange hin, ganz, ganz lange. Aber die Zeit vergeht ja immer schneller, ist ja erschreckend. Ja? Habt ihr auch schon gemerkt. Ich stelle mir die Frage, wie werde ich mich als Ü70 einbringen? In welchen Bereichen? In welchem Verhältnis zu meinem sonstigen Leben als Rentner? Und mit Blick auf mein Alter und auf meine zunehmenden Zipperlein? Spannende Frage. Wir werden sehen. Zum Schluss noch einige grundsätzliche Dinge so zum Mitnehmen. Das ist so der Doggy-Bag zum mit nach Hause nehmen. Erstens, jeder Christ sollte Teil einer geistlichen Familie sein. So ein geistliches Single-Dasein ist dagegen ein klarer Irrweg. Ja, auch wenn er leider so von der Mehrheit unserer Gemeindeglieder beschritten wird. Ist ein Irrweg. Ein Christ ohne Gemeinde kann nicht gut gehen. Muss ganz klar gesagt werden. Ja, und als Glied meiner geistlichen Familie bin ich, Jael, ja, jetzt aufpassen. Als Glied meiner geistlichen Familie bin ich im Idealfall an drei Orten präsent. Erstens beim sonntäglichen Gottesdienst. Ja, das ist die wichtigste Versammlung der Woche. Das ist immer so wie beim Lehrer, der dann über gewisse Schüler herzieht, beziehungsweise sie ermahnt, aber die Schüler sind gerade nicht da. Und die Braven, die müssen es dann hören. Und die, die es hören müssten, hören es nie. Aber trotzdem, das Wichtigste ist der Gottesdienst. Sonntag kann Freitagabend sein, wie in der Agape, oder Lobpreisabend, Samstagabend, the same. Erster Termin. Zweitens, in einem Hauskreis. Ja, mit Leuten, zu denen man auch passt, geht es ja auch um das Menschliche. Das wäre das Zweite. Und drittens, alle guten Dinge sind drei, in einem bestimmten Dienst. Dienst an der Gemeinschaft. Drei Termine. Gottesdienst, Hauskreis, Dienstgruppe. Nein, ich muss nicht täglich in PG sein. Wohl aber regelmäßig. Jede Woche. Treu und verlässlich. Und bei dem allen vernachlässige ich aber weder meinen Ehepartner noch meine Familie. Auch nicht meine Verwandten, auch nicht meine Freunde, auch nicht einzelne Menschen, die mir besonders anvertraut sind. Das kennt ihr alle. Es gibt Menschen, die sind einem anvertraut, die gehören einfach dazu. Und du spürst, nee, den kann ich nicht fallen lassen. Den hat mir Gott ans Herz gelegt. Das kann der schrägste Vogel sein, kein Problem. Du bist verantwortlich. Ich habe auch solche Leute. Super, Halleluja. Ja, ich vernachlässige nicht mein Haus und meine Freunde. Merke, ein geistlicher Hans Dampf in allen Gassen, der gleichzeitig seine Familie links liegen lässt, ist kein gutes Zeugnis für die Welt. Der mag für den Pfarrer angenehm sein, weil er x Aufgaben hat, recht fleißig ist, der wird dann auch immer gestreichelt und gehätschelt, aber letztlich ist es kein gutes Zeugnis. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Einer der besten Sätze überhaupt aus der Bibel. Als Christ suche ich Gemeinschaft. Ich pflege meine Beziehungen
und ich diene anderen Menschen, in Familie, in Gemeinde und darüber hinaus, wo immer der Herr mich hinstellt, auch an meiner Arbeitsstelle, ganz wichtig. Es ist kein Zufall, dass du da bist in der Abteilung oder in dem Büro oder in dem Haus, in der Filiale. Genauso finde ich es gut, wenn Christen in Vereinen präsent sind, in einem politischen Amt. Wir brauchen mehr Christen in der Politik, ob das jetzt der Gemeinderat ist, der Stadtrat, bis hin zum Bundeskanzler. Noch einmal, füreinander da sein, auch für die Gesellschaft da sein. Ja, ist viel. Aber das wünsche ich uns allen, dass uns der Heilige Geist die Weisheit schenke, und er wird es tun, weil das nämlich versprochen wurde. Wenn es uns an Weisheit mangelt, dass wir beten und dann kriegen wir die Weisheit. Und ich wünsche uns allen, dass uns der Heilige Geist die Weisheit schenke, dass ein jeder von uns seinen persönlichen Platz findet, sein persönliches Maß, sein persönlicher, individuell gemixter Cocktail. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.